Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Ein Wendepunkt für die Umweltpolitik, das erwartet auch UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon vom Klimagipfel, der morgen in Kopenhagen beginnt. Tod einer liberalen Galionsfigur. In Deutschland stirbt Otto Graf Lambsdorff im Alter von 82 Jahren. Sieg auf der Großschanze. Simon Ammann gewinnt das Springen von Lillehammer. Das Wetter, morgen regnet es zeitweise, ab 1800 Metern fällt Schnee. Am Mikrofon sind Daniel Hofer und Andrea Abühl. Sie hat die Nachrichten.
Am Tag vor der Klimakonferenz in Kopenhagen hat sich UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon positiv geäußert. Er rechne mit einem Ergebnis, das die globale Erwärmung bremsen werde, sagte er einer dänischen Zeitung. Auch Ivo de Boer, der Chef des UNO-Klimasekretariats, erwartet einen Wendepunkt für die Klimaentwicklung. Ein Grund für diesen Optimismus sind die Ankündigungen von US-Präsident Obama und von Indiens Ministerpräsident Singh, für die entscheidende Schlussphase der Konferenz nach Kopenhagen zu fliegen. Das Liechtensteiner Stimmvolk will den Strahlengrenzwert von Mobilfunkantennen nicht senken. Er stellt sich damit gegen einen Parlamentsentscheid, welcher die Strahlung um 90% verringern wollte. Die Mobilfunkbetreiber hatten argumentiert, mit einem so tiefen Grenzwert lasse sich kein gutes Handynetz betreiben. Zugestimmt haben die Liechtensteiner einem Vorschlag, den gleichen Grenzwert wie in der Schweiz einzuführen. In Deutschland ist der FD-Politiker Otto Graf Lambsdorff im Alter von 82 Jahren gestorben. Graf Lambsdorff war von 1977 bis 1984 deutscher Minister für Wirtschaft und Arbeit. Sein Name ist mit der Wende der Freidemokraten von der sozialliberalen Regierung von Helmut Schmidt zur CDU-CSU-FDP-Koalition von Helmut Kohl verbunden. Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigte Otto Graf Lambsdorff als herausragenden Liberalen. Viele Häftlinge aus dem Guantanamo-Gefängnis auf Kuba werden wahrscheinlich in die USA gebracht, und zwar in eine Haftanstalt im US-Bundesstaat Illinois. Das meldet die Zeitung Washington Post. In dieser Gegend gibt es Unterstützung für das Projekt, weil es nach Schätzungen des Weißen Hauses gegen 3000 Arbeitsplätze schaffen würde. In Guantanamo auf Kuba werden noch gut 200 verdächtige Terroristen festgehalten. 116 möchten die USA von dort wegbringen. In der griechischen Hauptstadt Athen haben rund 3000 Menschen an einem Gedenkmarsch teilgenommen, ein Jahr nachdem ein 15-jähriger Jugendlicher durch die Kugel eines Polizisten getötet worden war. Dabei kam es zu Krawallen. Rund 300 Vermummte zündeten Mülltonnen an und warfen Steine in Schaufenster. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Tränengas ein. Bereits in der Nacht auf heute war es zu Demonstrationen mit Ausschreitungen gekommen. Darauf hatte die Polizei 10.000 Beamte mobilisiert. Für morgen Montag sind weitere Demonstrationen angekündigt. Der Schweizer Skispringer Simon Ammann hat das dritte Weltcup-Springen der Saison gewonnen. Im ersten Durchgang sprang er in Lillehammer 146 Meter weit und stellte damit einen neuen Schanzenrekord auf.
Info 3 Abend. Die Themen.
Von der politischen Elite unverstanden, so fühlen sich Adelbodner auch eine Woche nach der Abstimmung über das Minarettverbot. Der Stock mit dem silbernen Knauf, damit gab Otto Graf Lambsdorff seinen Liberalen jahrzehntelang den Takt an und die Richtung vor. Und der Traum vom kleinen Glück, zerplatzt ist er für tausende Palästinenser, die um ihr Geld betrogen wurden. Gleich.
Das Wetter. Morgen Montag ist es weiterhin meist bewölkt und regnet etwas. Schnee fällt oberhalb von rund 1800 Metern. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei rund 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 17.04 Uhr. Es liegen keine Meldungen vor.
Info 3 Abend.
Nach der Abstimmung vom letzten Wochenende hat sich die Schweiz in zwei Lager gespalten. Jenes Lager, das das Gefühl hat, diese Initiative hätte gar nie vor das Stimmvolk kommen dürfen, weil sie nicht mit der Bundesverfassung kompatibel sei. Und da sind die Befürworter, die erwarten, dass der Volksentscheid respektiert und umgesetzt wird. Mit 80% Ja gesagt hat auch das bernische Adelboden, wo sich viele bekennende Christen von der politischen Elite unverstanden fühlen, wie der Besuch eines reformierten Gottesdienstes zeigt. Freddy Gasser hat mit einigen gesprochen.
Zweiter Adventssonntag in Adelboden, eine Woche nach dem überdeutlichen Ja für ein Verbot von Minaretten in der Schweiz.
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes.
Pfarrer Carsten Hess begrüßt seine Kirchgemeinde.
Christen erwarten ihre Hilfe von Gott, dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält und der seine Schöpfung niemals aufgibt.
Doch seit dem letzten Sonntag fühlen sich viele Menschen genauso. Aufgegeben. Von einer politischen Elite, welche das Ja zum Minarettverbot nicht akzeptieren will. Als intolerant hingestellt fühlen sich auch viele Einheimische hier in Adelboden, die sich nach dem Gottesdienst vor der Kirche in eine Diskussion einlassen.
Mir dünkt es einfach sehr schade, dass man es gewissermassen ausleiht, als dass man Glaubensfreiheit beschneidet von diesen Leuten. Und das, nach meiner Ansicht, muss ich sagen, stimmt das absolut nicht.
Ja, rein von Ausübungsmöglichkeit her, was nimmt es ihnen? Es ist ein äusserliches Zeichen, oder, der Turm eigentlich. Und viele Moslems sagen ja selber sogar, sie brauchen das nicht.
Ich habe eine Frau getroffen, wo ich weiss, dass sie ein Moslem ist. Und ich habe es ihr gesagt, weisst du, als Mensch habe ich die sehr gern. Und das würde ich weiterhin euch als Menschen sehr gern haben und akzeptieren.
Aber die Akzeptanz hat Grenzen.
Klar, der Inhalt von Religion, der fährt natürlich nach der Zwiespalt an, oder? Das ist klar. Also, wir sind sicher nicht zu allem, was sie betreiben in ihrer Religion, haben wir einfach ein Ja. Das wäre ja nicht normal. Also.
Dafür stehen die Adelbodner auch eine Woche nach der Abstimmung noch zu ihrem Ja.
Auf jeden Fall ist es so gut, haben wir das ausgelöst. Jetzt können wir nämlich auch Stellung nehmen, dass wir die Menschen gerne haben, dass sie Platz haben, genau wie vorher.
Aber erschrocken sind sie hier schon, ob der heftigen Reaktion im In- und Ausland.
Ja, eigentlich schon, ja. Weil ich von einer Abstimmung erwarte, dass man sieht, was das Volk will. Und das Volk hat jetzt Ja gestimmt, also will sie keine Minarett. Und darum hat es mich erschrocken, dass bei so einem klaren Entscheid, dass so viel einfach, ja, ich habe das Gefühl, sie wollen das wie abmachen.
Dafür gab es Beifall von unerwünschter Seite, rechtsextremen und rassistischen Kreisen. Ist das nicht ein hoher Preis?
Das ist schon ein hoher Preis, aber anderer Weg, ich sehe einfach auch die Möglichkeiten, dass wir wirklich unseren Glauben, dass wir da eben auch dürfen jetzt dazustehen.
Ja, sie würden auch jetzt nochmals Ja stimmen, sagen sie in Adelboden.
Info 3, Abend.
Wenn er redete, hörten die anderen zu. Seine Ausstrahlung strahlte weit über die deutsche FDP hinaus. Otto Graf Lambsdorff, der gestern gestorben ist, prägte seine Partei und die deutsche Politik während Jahrzehnten. Und auch seine Verwicklung in die Flick-Bestechungsaffäre in den 80er Jahren änderte nichts an seiner Bedeutung. Otto Graf Lambsdorff blieb eine der herausragenden politischen Figuren in Deutschland. ARD-Korrespondent Jochen Hilges.
Otto Graf Lambsdorff war eine der schillernden Figuren der Bonner Republik, sein Werdegang typisch für die Nachkriegsgeneration. Im Krieg geriet er in Gefangenschaft, verlor sein Bein und begann dann, wie er selbst erzählte, mit einem Neuanfang.
Als ich 1948 am Tag der Währungsreform dastand, mit 70 Reichsmark kriegsbeschädigten Rente und einer alten Wehrmachtsuniform, konnte ich auch nicht wissen, wo ich einmal landet. Aber ich hatte jedenfalls das Gefühl, diese Wirtschaftsordnung gibt mir die Chance, was aus dir zu machen.
Der Graf, dessen Stock sein Erkennungsmerkmal wurde, machte Karriere in Bonn. 1972 zog er erstmals in den Bundestag ein und fungierte von 1977 bis 1984 als Minister für Wirtschaft und Arbeit. In dieser Zeit leitete er auch den Wechsel seiner Partei von der SPD hin zur CDU ein. Sein Lambsdorff-Papier bedeutete 1982 den Koalitionswechsel. Seine damalige Parteifreundin Ingrid Matthäus-Meyer verließ daraufhin die FDP und trat in die SPD ein.
Eine Politik, die sich am Lambsdorff-Papier orientiert, das ist nun definitiv nicht mehr das, was ich ertragen kann.
Der damalige SPD-Kanzler Helmut Schmidt musste seine Position für Helmut Kohl räumen, der mit seiner CDU fortan 16 Jahre mit der FDP zusammen regierte. Als Minister gehörte Lambsdorff der Regierung dann aber nur noch 2 Jahre an, da er über die Flick-Affäre stolperte. Lambsdorff musste einräumen, vom Flick-Konzern Spenden angenommen zu haben. Zuvor hatte das Unternehmen von Lambsdorffs Ministerium einen Steuernachlass von 850 Millionen D-Mark eingeräumt bekommen. Ein Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft formulierte vor dutzenden Mikrofonen damals den Vorwurf.
Die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, gegen den Bundestagsabgeordneten Dr. Graf Lambsdorff Anklage wegen Bestechlichkeit zu erheben.
In einem spektakulären Prozess vor dem Bonner Landgericht wurde Lambsdorff wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 180.000 D-Mark verurteilt. Gewohnt nüchtern kommentierte der Graf.
Verurteilt zu werden ist kein Vergnügen.
Später wurde Lambsdorff zum Parteivorsitzenden der FDP gewählt und behielt das Amt über 5 Jahre inne. Internationale Schlagzeilen machte der Graf dann noch Ende der 90er Jahre, als er vom damaligen Kanzler Gerhard Schröder den Auftrag erhielt, über die Entschädigungen von NS-Zwangsarbeitern zu verhandeln. Sein Geschick wurde weltweit gelobt. Lambsdorff wird wegen seiner klaren Sprache vermutlich noch lange in Erinnerung bleiben. Knappe, inhaltsschwere Sätze waren seine Spezialität.
Mit der Marktwirtschaft ist es wie mit dem Schwimmen. Ohne Wasser kann man es nicht lernen.
Info 3 Abend.
Und jetzt zu dieser Geschichte aus dem Gazastreifen, der ja bekanntlich von den Israelis hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt ist. Auf jeden Fall oberhalb des Erdbodens. Darunter graben die Palästinenser im Süden des Gazastreifens ständig Tunnels nach Ägypten. Durch diese Tunnels wird alles Mögliche in den Gazastreifen hinein und heraus geschmuggelt. Jetzt macht ein großer Betrugsskandal von sich reden. Zehntausende Palästinenser haben in dubiose Tunnels investiert, angelockt von großen Renditeversprechen. Aber alles war bloß Lug und Trug. Irene Meyer.
Akram hat alles riskiert. Gegenüber dem englischsprachigen Sender Al Jazeera schilderte er sein ganzes Unglück. Unter der Blockade gäbe es für einen Bauarbeiter wie ihn keine Arbeit und kein Einkommen. Leute, denen er vertraut habe, hätten ihm von diesem Investitionsgeschäft erzählt, sagt Akram, der nun alles verloren hat. Mit Zehntausenden anderen. Sie sind beispiellosen Betrügern auf den Leim gegangen. Alle im verarmten und abgeriegelten Gazastreifen sehen und wissen, dass das einzig florierende Geschäft heute die Tunnels sind, das unterirdische, menschenunwürdige System, das den Gazastreifen mit der Außenwelt noch verbindet und ihm das Überleben sichert. Viele undurchsichtige und korrupte Gestalten sind plötzlich reich geworden und haben nun andere ins Unglück gerissen. Seit 2,5 Jahren schon sei ihm dies bekannt, sagt der Politologe Haimar Abu Sada von der Al-Azhar-Universität in Gaza. Aber dieser Fall sei besonders extrem. Die Leute hätten ihre gesamten Ersparnisse investiert, ihren Schmuck verhökert, ihre Häuser verkauft, sagt Abu Sada. Von Haus zu Haus, von Moschee zu Moschee waren offensichtlich hunderte Mittelsmänner unterwegs und versprachen den Leuten bis zu 50% Gewinn, wenn sie ihnen ihr Geld anvertrauten. Und nun ist es weg, das Geld verschwunden. Auch Politologe Abu Sada rätselt, wohin. Es gibt Gerüchte, wonach das Geld in den Westen geschmuggelt und dort investiert wurde, sagt der Uniprofessor in Gaza. Bestätigt wird das von niemandem, auch nicht, um wie viel Geld es überhaupt geht. Die Hamas-Regierung spricht von 100 Millionen Dollar, Ökonomen reden von über 300 Millionen. Um einen größeren Aufruhr zu verhindern, hat die nun sichtlich verlegene Hamas bereits begonnen, einen kleinen Teil des Geldes den Opfern des Betrugs zurückzuzahlen. Und sie hat 2 angebliche Täter namens El Kurdi und El Rubi verhaftet. Doch beruhigen kann sie die Gemüter dadurch nicht. Was soll das, sagt Bauarbeiter Akram wütend. Was ist mit den hunderten Mittelsmännern, die uns bestohlen haben und die Verbindung haben zu Hamas? Ein Vorwurf, den die Hamas-Regierung nicht auf sich sitzen lassen will, aber den sie auffallend lau zurückweist. Es gebe keine systematischen Verbindungen zwischen ihr und den Köpfen hinter dem Investitionsgeschäft, sagt Wirtschaftsminister Ziad El-Sassa, der selber auch dem Untersuchungsausschuss in dieser Sache vorsteht. Ohne die Hamas funktioniert nichts im Gazastreifen, auch das Tunnelsystem nicht. Das ist kein Geheimnis. Doch selbst ihre Gegner haben bisher nichts vorgelegt, das die Hamas der direkten Korruption überführen würde. Vielleicht, weil die Beweise fehlen, vielleicht aus Angst.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS3, DRS4 News und DRS Virus. Unsere Adresse im Netz info3.drs.ch. Heute verantwortlich und am Mikrofon Daniel Hofer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.